Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes beten. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Unser Text heute ist wieder neu in die Perikopenordnung aufgenommen worden. Und wir wollen den Propheten Jona, der in den Gemeinden bekannt und auch geliebt ist, heute ein Stück auf seinem Weg begleiten. Das Büchlein Jona gehört zu den 12 kleinen Propheten. Es ist geschrieben im Stil einer Novelle und wird wertgeschätzt als eine Perle in den alttestamentlichen Schriften. Man ordnet es in seiner Abfassung dem 4. Jahrhundert vor Christus zu, aufgeschrieben von jüdischen Gelehrten nach der Rückkehr des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber es gibt auch einige Hinweise aus dem 8. Jahrhundert, wo Jona im 2. Buch der Könige erwähnt wird, als ein Heilsprophet, der Gottes Heil und seinen Schutz über dem Volk Israel aussprechen durfte. In seiner Personalakte steht er als Jona ben Amittai. Jona, Sohn des Amittai, wohnhaft in Gad Hefer, ein kleines Dorf in Galiläa, 7 Kilometer nordöstlich von Nazareth. Er ist Hebräer, gehört zum auserwählten Gottesvolk, das eine lange Gottesgeschichte hat. Sein Beruf, Prophet. Ich lese den etwas längeren Text. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Jona aber machte sich auf, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Und er ging hinab nach Jaffo und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er zahlte sein Fährgeld und stieg hinab in das Schiff, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Herrn. Der Herr aber warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, und über dem Meer zog ein schwerer Sturm auf, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Und die Seeleute fürchteten sich, und jeder schrie zu seinem Gott. Und die Ladung, die auf dem Schiff war, warfen sie ins Meer, um es davon zu erleichtern. Jona aber war hinabgestiegen in die hintersten Winkel des Schiffs und hatte sich niedergelegt und war eingeschlafen. Da kam der Kapitän auf ihn zu und sagte zu ihm: Was ist mit dir? Du schläfst ja. Mach dich auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht erinnert der Gott sich unser und wir gehen nicht zugrunde. Und dann sagten sie zueinander, nämlich die Matrosen und auch Jona: Kommt und lasst uns Lose werfen. Wir wollen erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Sag uns doch, warum uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Gewerbe? Woher kommst du? Welches ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm: Was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Herrn floh. Er hatte es ihnen gesagt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und von uns ablässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sagte zu ihnen: Packt mich, werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und von euch ablässt. Denn ich weiß, dass dieser schwere Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten verbissen, um das Schiff zurück ans Trockene zu bringen. Aber sie schafften es nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer. Da riefen sie zum Herrn und sprachen: Ach, Herr, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, wenn wir diesem Mann das Leben nehmen. Und rechne uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, Herr, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer wurde still und tobte nicht mehr. Da kam große Furcht vor dem Herrn über die Männer, und sie schlachteten ein Opfer für den Herrn und legten ein Gelübde ab. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlingen sollte. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Und der Herr sprach zum Fisch, und dieser spie Jona aufs Trockene. In unserem Text kommt der Verfasser gleich zur Sache. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Jona ist also Gott bekannt. Er wird mit Namen angesprochen. Er hält einen Auftrag von Gott. Ninive wird genannt, die Hauptstadt des Assyrerreiches, die als gottlos bekannt ist, voller Bosheit und Fremdenhass, wie ehemals Sodom und Gomorra. Jona soll als Bote von Gott hingehen und der Stadt einen Spiegel vorhalten. Dafür hat Gott ihn ausgesucht. Ich schätze, er ist rechtschaffen, gläubig, immer dabei, wenn man ihn braucht. Ein Mensch wie wir, vom Fußvolk Gottes. Doch jetzt spricht Gott ihn für diesen besonderen Dienst im Ausland an. Jona soll die Grenze überschreiten, und Gott will ihn umgestalten. So geschieht das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf. Geh nach Ninive in die große Stadt. Damit greift Gott an seine Wurzeln, an die Sesshaftigkeit von Jona, vielleicht auch an Bequemlichkeit und an seine Ängste. Er müsste sich längere Zeit von seinen Freunden trennen, von der Familie, der Gemeinde, von Gewohnheiten und Pflichten und dann noch die Grenze ins Ausland überschreiten, zu diesen gottlosen Assyrern, deren Gewalt und Ungerechtigkeit damals allen Völkern bekannt war. Man muss sich doch auch selber schützen. In Jona laufen viele Gedanken ab. Aber er ist jemand, der mit niemandem spricht. Er fragt nicht weiter. Er ist nicht wie der Mose, der sagt: Ich kann ja gar nicht reden. Oder wie der Elia, der mit Gott immer wieder ins Gespräch geht. Oder der Jeremia, der Gott sagt: Ich bin zu jung, ich kann deinen Dienst nicht tun. Jona bewegt das alles wieder in sich, und immer wieder kommt der Satz: Geh nach Ninive, geh nach Ninive. Ist es wirklich der Wille Gottes? Und woran kann man das erkennen? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht darüber und es ist mir eingefallen, dass in einer Gemeinde, in der ich mal mitgearbeitet habe, ein offener Abend war zu dem Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes in meinem Leben? Und es war ein Pfarrer dazu eingeladen und der stand vor uns und dann hat er gesagt, Sie haben mir aber ein schweres Thema gestellt. Ich habe den Willen Gottes in meinem Leben ganz oft nicht erkannt. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten angeschaut und immer wieder drüber gebetet. Und dann habe ich eine Möglichkeit ausgewählt und habe sie Gott vorgelegt und gesagt, also Herr, jetzt gehe ich mal in diesen Weg in deinem Namen. Der Jona hat sich auch Möglichkeiten überlegt, aber nur so für sich und ist zu der Entscheidung gekommen, nichts wie weg von hier. Es ist, als wäre in ihm so ein Stück Panik, weg von dieser Stimme, nicht nach Nordosten, in die Nähe des heutigen Mosul, besser doch lieber nach Südwesten, ans Ende der Welt, nach Tarsis, das wär's doch. Die Stadt im Südwesten von Spanien. Tarsis lag am westlichsten Ende der damalig bekannten Welt, die man sich als eine Scheibe vorstellte. Da, das wäre doch der Ort für ihn. Wo ist der nächste Hafen? Unten, in Jaffo, Joppe, es ist heute Tel Aviv. Ein Hafen aus Salomos Zeiten für Hochseeschifffahrt. Den Weg schafft er noch. Der Weg geht nach unten. Er hetzt dorthin in großer Eile, das Reisebündel dabei, Geld für die Fahrtkosten abgehoben. Es ist ein Frachtschiff im Hafen, das tatsächlich nach Tarsis segeln will, längs übers Mittelmeer. Der goldene Westen mit vielen Angeboten. Vielleicht lebt sich's dort ja leichter oder unbekümmerter. Und für diese Stadt interessiert sich Gott sicher nicht. So bezahlt er sein Reisegeld und dann steigt er weiter nach unten. Ins Schiff, in den Laderaum, ins Dunkel, wo der Himmel nicht reinschaut. Hat er wirklich geglaubt, er könnte von Gott weglaufen? War ihm das nicht bekannt? Nähm ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde doch deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Kann aus so einer Flucht vielleicht auch noch eine Gottvergessenheit werden, wenn man sich abwendet? Jona hatte Angst, Gott würde ihn überfordern. Oder vielleicht auch, Gott ist zu allen gut, auch zu den Fremden. Vielleicht auch zu denen, die keine Gebote und Rechtsordnungen kennen, wie unser Volk. Dann würde er vielleicht blamiert dastehen und sie würden ihn auslachen. Doch Gott gibt seinen Propheten nicht auf. Er hat mit dem Jona etwas vor in Ninive und er sucht keinen besseren für diesen Auftrag. Was Jona nicht gesucht hat, das erlebt er jetzt auf dem Schiff, nämlich eine internationale Besatzung. Eine zusammengewürfelte Mannschaft, Matrosen aus den verschiedensten Ländern mit den verschiedensten Religionen und jeder glaubt an einen anderen Gott. Jeder nach seiner Fasson. Das gab's schon vor 2000 Jahren. Die Fahrt kann also losgehen. Und dann holt Gott Jona ein, auf eine etwas ungewöhnliche Weise. Es heißt, der Herr warf einen gewaltigen Wind auf das Meer. Ein schwerer Sturm, 4 Meter hohe Wellen. Das Schiff droht auseinanderzubrechen und sie kommen in Lebensgefahr. Sie helfen sich nach Kräften und werfen die Ladung ins Meer, damit das Schiff etwas steigt. Und plötzlich fängt einer an zu beten und die anderen tun das auch. Jeder zu dem Stammesgott seines Landes. Aus der Not heraus ein erstes interreligiöses Gebet. Vielleicht würde ja eine Gottheit hören und den Sturm zum Schweigen bringen. Keiner kann wissen, dass die Seenot eine Antwort auf die Flucht des Jona ist, weil Gott sich hier einschaltet. Weil es ihn um Ninive geht und er den Jona dazu braucht. Und es ist Gottes Art, dass er retten will, dass er nicht zerstören will. Und sicher auch sein Wunsch, dass Jona an diesem Auftrag wachsen soll. In einem Bild hat mal jemand gesagt, er meinte, Gott wollte dem Jona seine Filzpantoffeln ausziehen und ihm dafür ein paar Stiefel geben, bereit zu tragen die Botschaft Gottes. Aufrecht, als Gesandter, auch Grenzen zu überschreiten, um sich für Gott und für Menschen einzusetzen. Doch dazu braucht's mutige Schritte. Wenn jemand einen Auftrag oder eine Anfrage Gottes ans eigene Leben erkennt, da kann man sich nur im Vertrauen auf Gott in Bewegung setzen, weil das Veränderung im Leben bedeutet. Das ist uns was Vertrautes. Bei unserem Eintritt in die Kommunität hat unser Abenteuer angefangen. Dieses Vertrauen drauf, dass Gott uns führen wird, auch wenn sich unser Leben verändert. Und damit verändert sich dann oft auch das Leben der Menschen, zu denen wir gehören, in unseren Familien, im Freundeskreis. Gott macht reich, er führt durch Tiefen, durch Überhöhen, aber er führt auch ins Weite. Wie geht diese gefährliche Fahrt jetzt weiter? Der Kapitän erinnert sich an den etwas seltsamen Reisegast, von dem er nicht mal weiß, wie er heißt, woher er kommt, und er findet ihn unter Deck in einem Tiefschlaf. Weckt ihn auf, sagt: Los, steh auf, es geht um unser Leben. Ruf du zu deinem Gott, vielleicht kann der uns helfen, wir können uns nicht mehr selber helfen. Er bringt Jona nach oben zu der ganzen Mannschaft. Jona soll mitbeten. Aber Jona betet nicht. Er bleibt in seiner Verweigerung. Der Sturm tobt weiter. Die Mannschaft ist es gewöhnt, dass das oft passiert, wenn ein Schuldiger an Bord ist. Auf wen sind denn die Götter wütend? Wer ist jetzt schuld an dieser Not? Es ist ja wirklich so, wenn die Natur aus dem Ruder läuft, dann sind auch wir Menschen mit Schuld. Oder es besteht ein Zusammenhang zwischen Krankheit und unserer Lebensweise. Die ganze interreligiöse Gruppe betet, um die Schuldfrage zu klären. Dann wirft man nach damaliger Sitte ein Los und es fällt auf Jona. Und Gott hat kein Problem, sich auf diese Methode einzulassen. Er will den Jona zurückhaben, weil er ihn braucht für Ninive. Und nebenbei will Gott sich auch noch der Schiffsbesatzung bekannt machen. Man merkt, dass der Schreiber hier etwas mit Humor schildert. Jetzt bleibt dem Jona nichts anderes übrig. Er muss Farbe bekennen. Sie sollen von ihm wissen, warum sie dieses Unglück trifft, zu welchem Volk er gehört und aus welchem Land er kommt. Und Jona wird ehrlich und erzählt auch, dass er vor seinem Gott geflohen ist. Und dann höre ich heraus, dass Jona hier plötzlich sein Glaubensbekenntnis spricht. Ich bin ein Hebräer, ich fürchte den Herrn, Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Mein Gott hat einen Namen, Jahwe, der, der da ist. Und wer diesen Gottesnamen weiß, der kann ihn auch anrufen. Dieser Gott ist Herr auch über die Naturgewalten. Und was er gar nicht erwarten konnte, am Ende glaubt nicht nur Jona an seinen Gott, sondern auch die Seeleute. Und sie tun das mit einer großen Ehrfurcht vor Gott. Es ist so, dass wirklich glaubende Menschen auch aus anderen Religionen ein Gespür haben für die Echtheit eines Glaubens. Der Jona hat keine Missionspredigt gehalten, aber die Männer nehmen jetzt den Propheten so an, wie er ist und in ihre Mitte. Aber auch nicht als ein internationaler Gerichtshof. Sie wollen ihn schützen. Er ist vielleicht in eine Seelsorgegruppe gekommen und merkt gar nicht, dass ihm darin auch die Liebe Gottes begegnet. Stattdessen schlägt er vor, sie sollen ihn ins Meer werfen. Es würde sich beruhigen und er hätte auch seine Ruhe. Der Sturm sei ja um seinetwillen über alle gekommen und dann wäre das doch eine gerechte Strafe. Das ist wieder so ein Gottesbild von Schuld und Strafe, dass er jetzt auch diesen Mitreisenden bringt. Er entscheidet sich für sein Opfer. Etwas in ihm aber hat sich so ganz tief verschlossen, dass sich da kaum was zum Vertrauen öffnet. Es scheint, als könnte er in eine Depression abstürzen. Und die Männer schützen ihn weiter. Sie versuchen, mit ihren Rudern ein Stück Land zu erreichen. Und Jona merkt immer noch nicht, dass diese Fremden ihm eigentlich wie Freunde an der Seite stehen, mit der Barmherzigkeit, die ihm selber gefehlt hat. Als sie sich dann keinen anderen Weg und Rat mehr wissen und ihn den Wellen ausliefern, tun sie das mit der Bitte um Vergebung an diesen Gott Jahwe. Sie wollen ihn in Gottes Hände werfen. Auch wenn er das nicht merkt, diese Hände umgeben ihn. Er wird begleitet von diesen Händen. Und was folgt dann? Es folgt ein Gebet aus den Tiefen des Meeres. Ich habe nicht das lange Gebet gelesen, das ist wie ein eigener Psalm, sondern nur den Anfang von diesem Sturz und das Ende. Was Jona in diesen Tiefen des Meeres erlebt, ist was ganz Berührendes. Der Jona spricht nicht von einem Tunnel, den er gesehen hat, wie wir das manchmal erleben, wenn jemand so an dieser Grenze zwischen Leben und Tod ist. Er spricht auch nicht von einem hellen Licht, sondern er spricht in seinem Psalm von Dunkelheit und Enge, von so viel Unverdauten, das ihn umgibt und das in ihm ist und ihn bedrängt, von einer Gottverlassenheit, wie ein Zeuge seines eigenen Sterbens. Und dann bricht in ihm eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott auf und dem Wunsch, Gott wieder zu begegnen. Im Heiligtum, im Tempel, das er so geliebt hat, wo er mit Gott geredet hat. Er möchte so gern wieder Gott loben und ihm danken und merkt erst in dieser Situation, dass das eigentlich zu seinem Glück gehört hat. Gott führt den Jona durch die Krise hindurch. Der Fisch, der erscheint und der oft so bekannt und beliebt ist, den würde ich mal als eine innere Enge nehmen und als eine Depression. Und es muss ihn wieder freigeben. Er kommt an Land, wird dem Leben zurückgegeben und hat wieder Boden unter den Füßen. Und Jahrhunderte später kommt Jesus in einem Evangelium darauf zurück, wenn er von seinem eigenen Weg spricht und von dem Zeichen des Jona, das er auch bei sich kennt. 3 Tage im Bauch des Fisches, so sagt er, das war der Weg des Jona in diese Enge und Dunkelheit. So wird er 3 Tage unter der Erde in dieser Gottverlassenheit sein. Aber um uns alle aus dieser Schuldverstrickung und Gottverlassenheit herauszuholen, in die Liebe Gottes. Es gibt keinen Ort mehr ohne Gottes Gegenwart. Und deshalb bleibt auch Gott sich treu und schickt seinen Propheten Jona wieder nach Ninive, weil er keinen besseren findet. Wer Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, hat auch den Auftrag zur Barmherzigkeit. Vielleicht spricht er ja uns an. Steh auf und geh. Handle. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Amen. Wir haben eine kurze Stille.